Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 12. Folge. In dieser Folge rede ich mit dem Pippo Kofmel, dem Tätschmeister von Kulturfabrik Kofmel in Solothurn, dem Veranstaltungslokal für Junge und Jungbliebene in unserer Stadt, über die heutige Jugend, Innovation im Kulturbetrieb und wie das Kofmel all die bisherigen Krisen, und glaub mir, von denen hat es auch ohne Corona bisher mehr als genug gegeben, hat gemeistert. Das Kofmel ist als Non-Profit-Verein organisiert und in dem Sinn kein klassisches KMU. Aber du wirst merken, dass es doch einige Gemeinsamkeiten gibt. Am Schluss verordert der Pippo auch, was KMUs und Selbstständige vom Kofmel und den Jungen können lernen. Like doch 11 Fragen an auf Facebook oder folge mir auf Instagram, damit du gang up to date bleibst. Aber jetzt genug Intro, viel Spass in der Folge, los geht's!
Dass man, wenn man etwas macht, unbedingt muss Fan sein davon. Und dann kommt es ziemlich sicher sehr gut.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast. Und zwar sitzen wir hier in der Räumlichkeit, wo auch fast jeder Solothurner schon mal einmal drin war, im Kofmel. Und vis-à-vis von mir auch der Geschäftsleiter vom Kofmel, der Pippo. Ciao, Pippo.
Hi.
Pippo, es ist ja 1992 das Ganze so ein bisschen aus einer Not entstanden, dass du und deine Kollegen gemerkt haben, dass das Angebot in Solothurn sehr, sehr dürftig ist, was Ausgang anbelangt, Disco oder Konzert für Jugendliche. Und die haben dann den Verein Creep gegründet, der bis jetzt noch der Trägerverein ist von Kofmel. Wenn jetzt die 28, 29 Jahre zurückblickst, magst du dich erinnern, wie seid ihr das denn angegangen? Wie lange ist es gegangen von der Idee, die ihr gehabt, bis ihr nachher wirklich mal die ersten Konzerte organisiert habt? Was war so die Vorstellung denn, wo es hergeht mit dem Kofmel?
Also, wenn man so sagen, wir sind, also ich bin bei dieser ersten Phase vom Kofmel natürlich nicht dabei gewesen. Also, es ist dann, ein Projekt vom Kanton und auch von privaten Personen zwischen, also Räume zwischen zu nutzen. Mhm. Also, und wir haben dann einfach einen gefunden, mhm. die alte Kofmel haben, und dort hat man nachher auch Zwischennutzungen gemacht. Und dann hat man das so ein bisschen auf private Beine gestellt, also mit einem Verein, und hat das auch betrieben. Wir sind dann erst später dazugekommen, 1999, haben wir so zwei Clubs oder zwei Konzertveranstalter fusioniert. Das ist dann so ein bisschen eng gewesen, also fusioniert, das haben wir nachher auch gemacht, haben wir gedacht. Und die Überlegung ist immer gesehen, dass es ein Angebot gibt, als man etwas hat in der Stadt. Also, wenn es mal irgendwann ist das Loch gegeben, dort, beim Arztspital in der Nähe, und früher, also zu meiner Jugendzeit, ist man vor allem so, weißt, in den Schützenhäuschen gesehen, oder Waldhütten, dort sind die Partys gesehen, oder, und Konzert, ja, Konzert nicht unbedingt. Und, da ist halt einfach so ein bisschen der Drang gewesen, irgendwo in dieser Stadt etwas zu haben. Also nicht nur mit Beiz zu gehen, oder irgendein Schützenhäuschen, oder ins Hornhäuschen, oder ins Waldhaus, sondern, dass man so etwas hat. Und das war so ein bisschen der Antrieb gewesen. Und dort hat man, das hat man einfach so nebenbei gemacht. Das ist nicht irgendein Konzert, bang, hergetatscht, und das machen wir. Ich würde mal sagen, wir sind relativ doof gewesen, früher dumm. Also, wir haben einfach gemacht, wir haben viel nicht gekannt, wir haben nicht gewusst, wie es geht. Sprich, wenn man eine Bar führt, braucht man eigentlich noch ein Wirtepatent. Das haben wir dann irgendwann alle von mir gekannt. Ja, wir haben echt gemacht, und mit dem Machen sind wir irgendwie gescheiter geworden, tatsächlich. Aber, nie mit der Überlegung, wir haben jetzt mal ein Riesendeutsche in dieser Stadt, die irgendwie eine nationale Ausstrahlung hat. Das ist einfach passiert, wenn wir gemacht haben. Nichts anderes.
Wie bist du in die Rolle vom Geschäftsleiter gekommen? Wann hast du deine Tätigkeit drin gehabt und wieso?
Das war ganz einfach. Es war so eine wilde Gruppe, junge Leute. Jeder hat irgendetwas gemacht im Leben. Also eine Berufsausbildung, so eine richtige. Und ich habe das KV gemacht, also ein Büro. Also ist echt beschlossen worden, sodass ich den administrativ Teil so übernehmen und auch Präsident sein, weil du bist jetzt keiner vom Büro. Das war halt dann noch so die Sichten, die man hatte in dieser Zeit. Anfangs Mitte 90er Jahre. Das könnte man sich heute ja gar nicht vorstellen, so eine profane Überlegung zu machen. Aber ja, ich habe das dann gefunden. Okay, wenn du schweiss ist, dann bin ich Büro. So. Dann hat sich das halt entwickelt. Und, eben auch immer, auch dort, das Ziel ist einfach gewesen, dass man etwas macht. dass wir etwas machen. Heute gibt es, glaube ich, auch noch, dass man so ein Räumchen hat, die Jungen. Und dort entsteht auch viel Gutes. Das war bei uns nicht anders gewesen.
Was sind denn deine Aufgaben als Geschäftsleitung Kaufmann? Wie hat sich das in den knapp 30 Jahren mittlerweile oder 25 Jahren verändert?
Ja, also etwas, was sich nicht verändert hat in dieser ganzen Geschichte, ist die Aufgabe von, ich würde sagen, aber nicht Geschäftsführer oder Geschäftsleiter, sondern ist mehr Dätschmeister. Das klingt dann noch so ein bisschen abgebrochener. Einfach schauen, dass alles insgesamt in sich stimmig funktioniert. Das war früher so gewesen und das ist auch heute so. Aber es hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Es ist tatsächlich professionell geworden. Also eben, ich habe es vorhin gesagt, wir sind alle gescheit geworden. Und das Haus hat sich entwickelt durch das. Und das ist eigentlich recht cool. Und also, sagen, also die Entwicklung ist enorm. Oder? Ich meine, früher haben wir da irgendwie mal ein bisschen geschaut und heute sind wir so ein bisschen auf allen Ebenen, haben wir Professionalität erreicht. Also das fängt, keine Ahnung, bei der Planung an, Konzert, bis hinten ab zu der ganzen Abrechnungsszene, die wir haben. Wir müssen auch Mehrwertsteuer zahlen, also müssen wir eine Mehrwertsteuerabrechnung machen. Wir haben irgendwie 160 Leute, die im Stundenlohn auf Abruf sein. Das ist etwas vom Kompliziertesten, was kannst du machen in der Lohnbuchhaltung. Ja, das sind so kleine Sachen, oder eine AHV-Revision bestreiten und dort noch in einem guten Rating zu sein, das hat so KMU Charakter irgendwo, aha, oder eher Kultur in. Das vermutet man ab gar nicht richtig. Also für sie eine Stunde, wenn sie da reinkommen und sehen, du hast ein Büro, wo Leute arbeiten, ist immer noch so. Natürlich geht das gar nicht ohne. Und früher haben wir das wirklich alles nebendür gemacht und heute ist es gar nicht möglich, so alles nebendür zu machen. Also Professionalisierung heisst auch, dass wir Stellen haben, Leute haben, die angestellt sind, Lohn bekommen und für gewisse Themen halt zuständig und verantwortlich sind.
Mittlerweile habt ihr sogar Lehrlingsstelle und Praktikumsstelle.
Genau.
Ist das auch etwas, was zu deinen Aufgaben gehört oder werden die Personen anders
betreut? Also uns ist das sehr wichtig, dass auch Leute hier und nicht nur auf einer Bank KV-Ausbildung machen können. Hier ist es halt ein bisschen anders, aber nicht weniger spannend. Also man ist vielleicht da so ein bisschen kompletter, wenn man fertig ist. Da muss ich dazu sagen, dass wir sind einfach der Austragungsort von dieser Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Wir arbeiten hier eigentlich mit dem Berufslehrverbund zusammen. Der ist gerade bei uns wie wein. Haben wir viel Spur gemerkt, ehrlich gesagt. Aber das ist also eine Untergruppe vom KGV, wo genau für so Sachen wie wir sind zugeschnitten sind. Nämlich, wenn du nicht unbedingt noch grosse Kapazität hast, Lehrlinge auszubilden, weil das ist heute auch eine sehr umfangreiche Sache, man ist also auch am Ball geblieben, laufen sie über den Berufslehrverbund. Sie sind auch angestellt und bei uns machen sie eigentlich Praxis. Also, ich bin dort schon zuständig, aber angestellt sind sie eigentlich in diesem Berufslehrverbund. Das kann ich wirklich Kleinstfirmen wirklich sehr fest empfehlen. Man kann so Leute ausbilden, nachziehen und fördern, ohne dass man noch den ganzen Lehrgang muss irgendwie auf der Platte hat. Und das ist eigentlich noch so, also wenn ich sehe, was man heute im KV alles muss machen und wie man da muss an Schule bleiben, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Lösung, muss ich sagen, ja. Und Praktikanten, das ist vielleicht auch ein Spezialfall bei uns. Eben, wenn Leute hierher kommen, wir haben ein Büro, wir haben nicht Einzelbüro, wir sind eine grosse Gruppe, wir haben Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt hier, wir haben irgendwie 200 Leute, die hier irgendwie mithelfen. Das ist nicht gerade jedermanns und jeder Frau Sache. Darum haben wir immer vor dem KV noch ein Praktikum vorlagern.
So, okay.
Das klingt vielleicht blöd, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das Praktikum funktioniert, dann ist es für beide Seiten gut. Und wir haben das jetzt immer so gemacht und wir haben jetzt schon 4 erfolgreiche KV-Lernende ausgebildet, also mit ausgebildet, so muss ich sagen. Und von dem her machen wir das weiterhin so. Also wenn jemand das nicht will, muss er ja auch nicht. Oder? Also von dem her, aber wir machen sehr gute Erfahrungen. Ah.
Aber konkret, wenn du auf deine Aufgabe bezogen hast, hast du gesagt, du bist der Dachmeister, aber wenn du es wirklich müsstest, mal nennen, was so deine, sagen wir mal, 3 Hauptaufgaben sind, wo du Zeit aufwendest dafür?
Ja, das ist nicht immer gleich. Okay. Also sicher, das ganze Controlling, das ist sicher eine Arbeit, die eigentlich wie täglich stattfindet. Also, ja, das Controlling geht eben sehr weit. Wir haben pro Veranstaltungsbudget und nachher haben wir natürlich noch das ganze Controlling hinterab. Und das ist nicht etwas, was man so alle Monate mal anschaut, sondern das ist, glaube ich, etwas, was wir alle Tage anschauen. Oder irgendwie. Das ist halt dafür schon eine riesige Maschine da. Und gerade jetzt ist es eben auch sehr wichtig in einer Krise, dass man das alles, auch wenn man es nicht kann planen, plant. Mhm. Das ist ein bisschen zu halber. Das ist sicher ein sehr grosser Teil, das Ganze drumherum halt, oder irgendwo. Und nachher strategische Überlegungen machen mit dem Betrieb, jetzt auch wieder gerade in dieser Krise, muss man so ein bisschen überlegen, was ist wichtig, wo muss man hersteuern, wie kommuniziert man gegen außen, gegen innen. Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Und am Schluss die Motivation. Also irgendwie, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist man auch ein Motivator. Also man muss jetzt einer sein. Schon wieder in dieser Krise umso mehr, dass die Leute, ja, man geht mega jetzt gerade fest aus dem Rhythmus. Das ist tatsächlich so eine Kurzarbeit und so. Dass man auch positive Signale schickt, irgendwie überall her, mit allen schaut, dass die Motivation vorhanden bleibt. Das sind vielleicht so die drei Eckpfeiler, die dauernd wichtig sind. Mhm. Und dann gibt es einfach bei uns noch ich glaube, in den letzten 15 Jahren sind wir nicht zu diesem Standort gewesen, es hat kein normales Jahr gegeben. Nie. Und das ist vielleicht anstrengend, aber wegen dem lebt es auch. Mhm. Also es gibt nicht die Struktur, die man eigentlich macht, dann ist es immer gleich. Mhm. Wir haben sehr hohe Fluktuationsraten im Team selber. Aber auch in den Fixsummers gibt es immer wieder Leute, die nachwachsen, Leute, die daraus wachsen. Der Zauber ist einfach, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. So, das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Natürlich mit anderen zusammen, aber das ist so die Hauptaufgabe. Und zum Glück ist das nicht immer alles nach Schema, Plan, was abläuft. Und so tut das, lebt das eigentlich, das ganze Ding. Ja.
Du hast es gerade angesprochen, Veränderung oder nichts ist gleich, wie es mal einmal war. Ich habe mir bei der Vorbereitung für das Gespräch ein bisschen überlegt, was ist in diesen 30 Jahren eigentlich schon alles passiert. Und das ist eigentlich gekommen, wo das Internet aufgekommen ist. Es hat mal MySpace gegeben. Handys haben sich extrem verändert. Jetzt ist Facebook, Instagram. Napster ist ja aufgekommen, wo die Musikbranche sehr durcheinander gebracht hat. Und jetzt mit Spotify, glaube ich, noch verstärkt. Das Rauchverbot ist eingesetzt worden. Also sehr, sehr viele Veränderungen. Was gegeben hat, was ist für dich so ein bisschen die grösste Veränderung in den 30 Jahren, die du vielleicht noch mal besinnen und was hat das für einen Einfluss gehabt auf das Kaufmann?
Hui. Ja, ganz sicher Digitalisierung. Ja, wenn wir schnell zurückspulen in Anfangs 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre, dann haben wir auch Werbung machen für Anlässe, haben Flyer gemacht und haben die verteilt oder Plakate. Ich weiss sogar, wir haben auch noch so Rundfaxen gemacht. Mhm. Lustig ist ja, wenn da unseren Lernenden, die eigentlich gar nicht so alt wie die ganze Institution logischerweise, so über einen Fax verzeihst, wissen die gar nicht, was ein Fax war. Und so ein Scheissfax hat dann 2 Franken gekostet, das weiss ich auch noch, oder? Und nachher ist die ganze Digitalisierung gekommen. Und auch, was dort auch sehr fest geändert hat, ich meine, Anfangs 90, Mitte 90er oder Ende 90er auch noch. Wenn ich dort doch nicht jedes Handy gehabt und nachher irgendwie alles gefötelt an diesem Konzert oder aufgenommen, also ein Video gemacht, dann hast du vereinzelt mal jemanden gehabt, der so einen riesen, hohen Tönderfotoapparat mitgenommen hat. Aber das ist ja alles so eine Ausnahme gewesen, weil, ja, was willst du mit so einem Teil, wenn du in einem Konzert bist, oder? Also, das hat sich sehr fest verändert. Die Digitalisierung ist gekommen. Ich weiss, ich glaube, man hat 2001 mal so eine Digitalkamera gekauft. Hure düssig gewesen. Zum eben Fotos machen von den Konzerten. Und, was bei uns echt so ein bisschen der Vorteil ist, auch heute noch und schon dann, wir haben immer sehr technisch affine Leute in unserem Team gehabt. Also wir haben irgendwann 1986 eine E-Mail-Adresse gehabt. Das war dann so ein bisschen eine Sensation gewesen. Das Problem ist, einfach sind wir eine gehabt, wir echt den Leuten nicht können schreiben, weil sie keine hatten und so. Aber, wir haben schon gleich auf die SMS gesetzt, was dann nachher gegangen ist. Das war ja so die erste Kurzmessage-Form gewesen, die wir können machen. Und jetzt ist natürlich Vollgas, oder? Jetzt ist irgendwie immer alles und Fotos überall und jetzt hat man Communities, man hat, man fährt Online-Kampagnen, man kann die Kampagne so einrichten, dass du null Streuverlust hast. Also das hat sich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr fest verändert. Ich sage sogar, Facebook hat ja ein bisschen angefangen mit dem. Man hat das lustigerweise 2009 eigentlich in unserer Webseite wollen, wie nachbauen technisch. Und Facebook ist ja in der Anfangsphase, ist natürlich sehr rudimentär gewesen, aber die hat das natürlich noch gar geschafft, logischerweise. Und ich weiss noch, wir springen immer aufs Fahrzeug auf, die ganze Zeit auch jetzt noch. Und dann habe ich gefunden, hey Mann, Facebook geht's für euch, was soll das? Das braucht jetzt kein Mensch. Und jetzt ist es ja mittlerweile riesig geworden. Und schon wieder am Abflachen. Also jetzt ist es eigentlich ja ein Tool für ab 30-Jährige oder die Eltern von den Kids, die doch herkommen. Und die Kids brauchen es gar nicht mehr. Also die Entwicklung und Geschwindigkeit ist enorm hoch. Also jetzt gerade in der digitalisierten Welt. Und das ist etwas, was sich wahnsinnig geändert hat und tut das halt ganz viel, oder? Ich meine, du kannst bei jeder Band schauen, wie sie tönt, wie sie aussieht, was sie für Konzerte spielen, welche Settingslisten, dass sie haben, irgendwie du erfährst alles über die Band. Früher ist das anders gewesen, du bist einfach mal gegangen, schauen. Ja. Du hast über die Band nichts gewusst. Und das ist, ja, ich bin ja selber auch sehr affin und Fan von so Zeug, aber ich habe das also auch sehr geschätzt. Mhm. Wir sind viel einfach an Konzerten, wo wir einen Namen gesehen haben und haben gefunden, ah, komm, jetzt gehen wir mal schauen. Wenn du hast nicht einfach gerade eine CD von dieser oder ein Kassettchen dann noch, oder hast schnell Google können schauen, ja. Das hat jetzt alles nicht gegeben. Aber dafür sind die Konzerte einprägsamer gewesen. Ich meine, ich weiss von vielen Sachen, habe ich gefunden, das ist sicher Quatsch. Dann gehst du ins Konzert und dann denkst du, wow, krass, das bleibt dir. Und heute kannst du ja wirklich alles schnell nachschauen. Du kannst auch schnell alle informieren. Du kannst schnell eine Community aufbauen. Also, mehr oder weniger schnell. Du kannst mit Google irgendwelche Kampagnen designen, wo dir alle im Umkreis von 10 Kilometern, die irgendwie gerne Velo fahren, kannst du zu einem TIA-Vortrag über die Velofahrer einlassen und so. Das ist halt schon wahnsinnig anders geworden. Mhm. Eben, auf der Besucherseite, auf der Künstlerseite, aus Institution selber oder aus Konzeptveranstalter ist das natürlich die Revolution gewesen. Und jetzt ist es halt einfach ein grosser Teich an unheimlich viele Informationen, die man schon verbüscheln kann, damit du nicht absaugst in dem Meer von Informationen. Das ist jetzt ein bisschen der Zauber, das ist tatsächlich so.
Wie lange geht es ein bisschen, Kaufmann mal auf TikTok ist?
Jo, bis auch die erste Person so eine Idee hat. Okay. Oder das, nehmen wir an, das passiert alles. Ich meine, auch das wird eine Erscheinung sein. Vielleicht geht die weiter oder vielleicht nicht. Oder? Aber was eben schon sehr interessant ist, ist Facebook. Das sehen wir halt sehr gut in den Auswertungen. Oder? Wer sind die Userinnen und User? Und dort sehen wir einfach, schon ein bisschen unser Zielpublikum, aber nicht die Jungen. Mhm. Die Jungen müssen anders erreichen. Das wird ein bisschen die Schwierigkeit im Moment. Eben bewegte Bilder. Das ist jetzt natürlich auch, oder? Ich meine, früher hast du eine Grafik machen, dann hast du irgendwie so das Zeug mal aufgeschrieben, dann hast du es mal gedruckt, dann ist es mal gekommen, dann hast du es mal verteilt. Das ist alles im 2-Monats-Rhythmus gewesen. Dort machst du BAM, Grafik, BAM auspushen, BAM, irgendwie, den Aufkauf aufschalten und dann BAM, irgendwie, ist das Konzert vielleicht ausverkauft oder nicht. Auch bei uns geht das so, oder irgendwie einfach Geschwindigkeit entscheiden.
Jetzt hast du es vorher schon ein bisschen angesprochen, wie ihr auf Veränderungen eingeht oder wie ihr innovativ auch bleibt, eben, dass sehr viel IT- oder technikaffine Leute bei euch hat. Wie gehört das grundsätzlich an, dass ihr schafft, euch immer ein bisschen up-to-date zu bleiben, neue Ideen zu kreieren, sei das im Marketing, sei das aber auch bei Veranstaltungen oder auch im Bau selber, wie das Kaufmann aussieht? Weil es findet immer irgendeine Veränderung statt, hat man das Gefühl. Nicht grossartig, dass sich extrem ändert im Image oder so etwas, aber es sind so stetige Veränderungen. Leute das irgendwie planen oder passiert das einfach, jemand die Idee und wirft sie ein und wird gemacht?
Ja, das ist jetzt eben auch eine Herausforderung. Vielleicht noch schnell zum Thema, das du zuerst angeschnitten hast. Ja, wir schauen halt einfach um, was passiert. Also, man kann sich dem auch nicht ziehen. Also, wir sind im digitalen Zeitalter, da kommen ganz viele Sachen auf uns zu, wo man irgendwie muss schauen, was passiert. Das ist manchmal schwierig, alles auf dem Radar zu haben und alles umzusetzen. Eben zum Beispiel jetzt die bewegte Bilder kommen immer wieder mehr. Das heisst, das musst du produzieren. Das kannst du nicht einfach so ein scheiß Film machen auf gut Deutsch und nachher irgendwo pushen. Also der Aufwand wird zunehmend grösser, auch die Digitalisierung. Also grosse Firmen haben gerade Abteilungen, auch für Shitstorm irgendwie zu behandeln, wenn es einen gibt und so. Das wird die Tendenz beobachten wir auch. Die braucht sehr viel Zeit. Also dort haben wir ihre Struktur natürlich auch auf umstellen und sagen, das ist eine gewisse Wichtigkeit. Du kannst nicht einfach mal schauen. Das musst du eben mal so anschauen und analysieren und überlegen, wie man mit dem umgehen. Also, Ich weiss jetzt, etwa vor 2-3 Jahren ist so eine, in der Kultur so eine fast eine Art Kongress gegeben, wo ganz viele eingeladen wurden aus der Kulturszene. Und so ein Fazit aus dem Ganzen war, dass sehr viel zwar mit dem konfrontiert sind, aber irgendwo auch ein bisschen überfordert. Oder so. Wegen der Geschwindigkeit und so. Und das ist halt schon ein Problem. Es ist nicht nur cool. Also, wir müssen wirklich dranbleiben. Vielleicht zu dem und nachher zum Haus ist es so, ja, das ist, das gibt sehr wichtige Sachen. Also im Team muss die Fluktuation hoch sein, dass die Dynamik bleibt, oder? Wenn alles um so alte Säcke da würde ich arbeiten wie ich, wäre das auch halb so lustig für ganz viele, also für alle Leute, so habe ich das Gefühl. Darum, Fluktuation wichtig, immer junge Leute, die wachsen in die Teams rein. Und dort ist die Zauber, dass man die fördert und fordert, das ist klar. Und am Haus selber ist jetzt, sind wir eben gerade so ein bisschen am Punkt, oder am Anfang von 15 Jahren haben wir das gebaut. Also 16 Jahre, irgendwie 9 Monate haben wir das ganze Haus gebaut. Vollgas, also jetzt auch mit einer wahnsinnigen Dynamik. Da haben ganz viele Leute mitgeholfen, nicht nur finanzieren, sondern auch bauen, also wirklich vor Ort. Und da hat man ja noch viel Platz gehabt. Wir haben viel einfach machen und nachher irgendwie mal das dort. Und dort ist es wirklich so gewesen, eine Idee gehabt, los machen, oder? Und jetzt haben wir das Haus 15 Jahre entwickelt und das hat, glaube ich, jeder Quadratzentimeter in diesem Haus eine Nutzung. Und jetzt, wenn du schon von entwickeln oder weiterentwickeln oder an Gegebenheiten anpassen, dann kommst du natürlich immer diesen Ansprüchen, immer so, oder Erwartungen oder was auch immer, eigentlich in den Weg. Also, das ist nicht negativ gemeint, das ist mehr, also, wenn man heute etwas plant, man ist schon mit sehr vielen Leuten reden, dass es die Stimmung entlang ist. Aber ich glaube, das hat jedes Bauwerk oder jede so intensive Nutzung, wie das aussehen hat, hat die Problematik, aber die ist auch hochspannend, oder? Natürlich, oder? Wie, ein Haus ist jetzt 15 Jahre da und wir wollen ja, dass es weitere 15 Jahre da bleibt, also, wir entwickeln wir das, dass es irgendwie allseitig stimmig wird und es braucht halt einfach sehr viel Gespräch und Planung. Also mehr als der Anfang, das ist wirklich einfach können machen. Aber das ist total spannend, wenn man so ein bisschen so versteht. Also, man darf dort ja nicht abhängen, sondern man soll die Leute darüber überzeugen, was wichtig ist. Oder so.
Du hast in einem Interview mit Jump TV mal gesagt, auch in Bezug auf Veränderung, es gibt etwas, was sich nie verändert. Und zwar, dass man die Jugend immer als schlecht darstellt. Also, ich glaube, dann ist es ein bisschen um Jugendgewalt gegangen. Man sagt das aber auch zum politischen Engagement der Jungen, sei immer schlecht oder die freizeitliche Engagierung. Jetzt eben in diesen 30 Jahren Kulturschaffen, wie hast du das Wort noch im Kulturkonsum von den Jungen, was hat sich dort verändert gehabt? Wenn du so ein bisschen die verschiedenen Generationen anschaust, wie von euch damals bis jetzt heute?
Das ist jetzt nicht eine einfache Frage, würde ich sagen. Sicher, ohne Jugendliche wäre es nicht gegangen. Ganz einfach. Auch heute ist es echt noch so. Ich weiss nicht, wann das war in diesem Interview in Jump TV. Im Moment ist es gerade komischerweise nicht so, dass man die Jungen irgendwie in den Topf schmeißt, ehrlich gesagt. Also, vielleicht haben wir ja wirklich gewusst, das kann sein, aber wahrscheinlich kommt es dann schon wieder rein. Das habe ich auch das Gefühl. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das ist ja mein persönliches Gefühl. Heute ist man so ein bisschen angepasster wie früher. Also, früher hat man sich halt manchmal auch noch so aufgelehnt gegen das System. Also nicht jetzt politisch oder so, oder politisch natürlich auch, aber man hat sich so ein bisschen abheben vom ganzen System. Und das ist eigentlich sehr gut gewesen. Und das ist sehr, sehr viel Gutes daraus entstanden. Oder wenn man so eine Persönlichkeit sucht, indem, dass man halt eben anders will sein, oder irgendwie halt an so Orte geht und ganz viele so verschiedene Charaktere sieht und sich dann nachher eigentlich irgendwie so die eigene Foto vergeben aus ganz vielen, ist das natürlich mega spannend gewesen, oder? Und das, auch das hat sich natürlich verändert, auch wieder mit der Digitalisierung. Ich meine, du siehst 100 Millionen Sachen in diesem Internet, die dich irgendwie beeinflussen, oder? Und am Schluss habe ich aber irgendwie ein bisschen so das Gefühl, dass man, es geht aber alles so in die Richtung, wir alle sind ein bisschen gleich, plötzlich, oder? Natürlich gibt es solche, die sich nachher abheben und irgendwelche Selfies machen vor irgendwie Bergabgründe und so, logisch. Und dann der ist sogar noch runtergefallen. Für das eine Foto. Bravo. Aber, ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Also, früher hat man etwa eine Schlägerei hier drinnen. Heute sind sie ja so rar. Also sicher ist das mal eine gute Tendenz, logischerweise. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich so irgendwie so in dieser Teenie-Phase, in dieser Pubertät, irgendwie, dort machst du schon eine Tür. Das wird ja also nicht weg sein. Also, das habe ich das Gefühl. Vielleicht hat sich das wie ein bisschen anders äussern. Und das weiss ich, geht natürlich über das Internet irgendwie. Dort findet man sich auch von diesen in einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, oder? Ist halt einfach ein bisschen anonymer. Vielleicht. Aber zum Engagement kann ich nur sagen, ich meine, es gibt auch heute noch viele Junge, die sich engagieren. Wie dann zum auch. Von dem her sind wir auch mehr sicher hier auf der richtigen Spur. Und ich glaube auch sonst, ich meine, also auch wenn sie viel gleich sind und alle sehr vernünftig sind und unheimlich nett, habe ich immer noch das Gefühl, ohne Jugend geht es also nicht. Ich weiterrede nicht. Also, ja, es hat einfach auch noch gerne, wenn man die Jugend wirklich so ein bisschen die Jugendlichen Verfall nimmt und es auch so fördert, oder? Dort machen wir sehr gute Erfahrungen. Weil wir viele Sachen nicht wissen von den Jugendlichen, die schon in ihrer Schulkarriere vielleicht hatten oder nicht. Das lässt uns echt kalt. Wenn ein Nepper sich da engagiert und cool und gut ist, dann die und, oder ihn fördern, so sieht es aus, oder? Und das hat bis jetzt immer funktioniert. Immer. Das ist vielleicht aber auch, weil wir halt irgendwie auch etwas machen, wo für viele ein gemeinsamer Nenner ist, also, und zwar die Musik. Das ist schon klar, oder? Irgendwie im Hornhausverein ist es vielleicht anders, und wenn nachher am, musst du zweimal trainieren, dann kannst du irgend so ein Hornhauser, nein, nicht fest, Matsch, sagen wir den Matsch, keine Ahnung, Spiel. Genau, das ist vielleicht weniger spannend, als nachher, wenn du zwei, drei Mal engagierst in einer Woche und am Schluss ist es ein geiles Konzert am Samstag. Das muss sein, ja. Das kann, das, ich denke sogar, weil dort viel mehr die gleichen Nenner haben. Oder? So, Musik ist halt einfach etwas, wo mit, über Musik kannst du mit allen reden. Also über alle sozialen Schichten und politischen Ausrichtungen, das ist halt schon wahnsinnig. Da sind wir eigentlich in einem schönen Bereich. Also ich würde sagen, man hat ja mit anderen Leuten zu tun eigentlich. Du hast ja nicht nur mit einer gewissen Couleur Leute zu tun. Du hast eigentlich mit allen zu tun. Es interessiert dich, Musik interessiert wie alle. Das ist Wahnsinn eigentlich. Also, und dann selber auch noch Musik, gerne hast und so, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, wenn du kannst Berge versetzen, solche Häuser bauen, das ganze 10, 15 oder 30 Jahre laufen, ist irgendwie alles möglich.
Etwas ist mir noch speziell aufgefallen, wenn ich so ein bisschen nachgeschaut habe, was in den letzten paar Jahren rund ums Kaufmeld passiert ist. Und zwar etwas, wo wirklich ständig rum ist und jetzt in diesen Tagen umso mehr, ist, sind Krisen. Irgendwie habe ich so, aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen in der Bubble drin gewesen, habe ich das Gefühl, der Pippo ist ja nonstop irgendeine Krise am Managen. Ja. Das hat angefangen eben, oder sicher eine von den grössten, ich weiß nicht, ob man es Krise nennen nachträglich, aber wo der hat müssen umziehen, weil der Standort plötzlich nicht mehr rum ist gewesen. Es hat ja den Todesfall gegeben, wo da ist passiert. Man hat die Phase gehabt, wo man um 2 Uhr morgens schon heim müssen. Wie gehst du das an? Hast du dort irgendwie ein bestimmtes Vorgehen? Und auch ein bisschen, was ist dein Geheimrezept? Weil, aus Aussenstehen haben wir immer das Gefühl, du machst das, an das kaufen wir grundsätzlich, machst das in sehr ruhigen, sehr kompetenten und vor allem nicht so ihren Effekt Taschereiart.
Schön, dass man das so wohnt. ist eigentlich auch immer das Ziel, so, dass es das so ist. Ja, gut. Das Leben ist ja kein Ponyhof. Auch das Kaufmann-Leben ist kennen. Das gehört dazu. Also, wenn du etwas unternimmst im Leben, dann wird es in den wenigsten Fällen so sein, dass das ohne Widerstand passiert. Das ist einfach so. Auch bei mir. Ich glaube, bei anderen auch. Ich kann also kein Modell, wo kannst du sagen, das hat sich jemand ausgedacht, mit einem super Konzept und so. Dann hat man das irgendwie realisiert und das ist schon die Höhe und wir haben irgendeine Dynamik und das geht alles irgendwie 30 Jahre und alle sind immer noch glücklich. Das glaube ich nicht, dass das gibt. Also das zeigt so die Krise, die aktuelle Krise wieder. Ich denke, das hat da wieder ein bisschen mit meiner Funktion zu tun, das Ganze zusammenzuheben, zu analysieren und so Vorgehensweisen aufzeigen. Es gibt immer verschiedene natürlich, oder? Und aber am Schluss so alle auf eine Richtung einstimmen, die nachher mitgetragen wird. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Mhm. Bei fast allen diesen, Jesus, ist jetzt Krise, ich sage jetzt mal Herausforderungen, die wir hatten, dass irgendwie, wo wir die Kündigungen bekommen haben, im alten Standort, das kann natürlich für einige Seiten sagen, dass der Boden wegzieht. Wir haben das eigentlich als Chance angeschaut. So, also natürlich, Chance, das sind schon ein bisschen utopisch gewesen, logischerweise, und dann sind wir alle noch so ein bisschen, ja, wir haben so gesagt, ja, okay, schade. Und nachher ist das aber irgendeine Chance geworden, das haben wir echt nicht gesehen. Bei dem Todesfall, dort, das ist 2013, das ist so ein bisschen eine andere Geschichte gewesen, das ist schon, also 2012, 2013. Ja, dort habe ich echt gedacht, jetzt ist für oben, mhm. Wirklich, so. Weil das ist natürlich etwas, wo das Schlimmste kann passieren. Das ist uns passiert. Zwar ist das nicht vor Ort, der Todesfall nicht vor Ort eintreten, aber das ist die Folge, der Todesfall ist eigentlich die Folge von etwas, was da ist passiert und so. Das gibt kein Rezept, wie man mit dem kann umgehen. Wir haben einfach das Beste probiert, was wir können, und es ist immer noch nicht gut, logischerweise. Aber ich glaube, alle Beteiligten können mit dem mehr oder weniger gut umgehen. Mm. Echt. Also, wir sind auch noch mit der Familie von dem Verstorbenen immer noch im Kontakt. Also, nicht ständig, aber wir sind im Kontakt, weil es ist etwas, was schon, das bringst du nicht mehr weg. Nicht mehr. Mm. Also, das ist echt so. Das ist echt schon, das ist schon krass. Und, ja, und jetzt, die Krise dort, das ist, ja, wir gehen so positiv an, wie es geht, oder? Irgendwie nicht Laden runterlassen, weil jetzt Corona ist, das geht nicht für uns. Einfach nicht. Das hat auch jemand gefragt, ja, ist aufgegeben, eine Variante? Eine Option, und gesagt, okay. Nein, natürlich nicht. Nein, darf ich nicht. Zu fest Fan. Und das ist, glaube ich, der Punkt zum Ganzen. Wenn du natürlich Fan bist von etwas, dann kämpfst du auf das. Und dann siehst du das eben nicht aus Krise, dann siehst du das eben wie aus Herausforderung und so. Aber jetzt, gerade aktuell, muss ich schon sagen, es ist sehr, sehr viel gar nicht planbar. Also, keine Ahnung, was uns herdatscht. Aber der Unterschied zu allem anderen, was vorher passiert ist, ist ja, dass alle, dass viele in unserem Bereich genau gleich betroffen sind wie wir. Also von dem her ist die Situation auch ein bisschen Angst, aber auch spannend natürlich.
Ja. Ist dir etwas bewusst, wo du gelernt hast, eben aus diesen ehemaligen Herausforderungen, wo noch jetzt zugute kommt?
Ich finde, wichtig ist, dass man nicht allein nehmen muss herstehen und den Gegenwind tragen, sondern dass man einfach das Gefühl hat, man streit. Also mit jemandem im Rücken. Also so, oder, also, das ist wirklich, ich meine nicht, dass ich easy oder jemand anders, aber ich finde, dass man hinten dran steht, oder die ganze, dass die Menschen das tragen, so, das macht es 100-mal einfacher, wenn man selber muss einfach herstehen und du weißt, hinten ist ein Ghetto und vorne ist ein Ghetto und vorne Seite ist ein Ghetto, dann, glaube ich, da ist der Druck auf eine Person extrem hoch. Also, du kannst auch zerbrechen dran. Und, ich glaube, bei fast allen Geschichten, die wir jetzt hatten, die sehr schwierig sind, also, die eine Herausforderung hat angestellt, ist es immer so gewesen, dass man natürlich Diskussionen gehabt, bis man sich einig ist gewesen, was machen wir wie, und nachher sind aber alle hinten dran gestanden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, überall. Manchmal sind ja auch irgendwie so Sachen, wo ich genau weiss, die Person ist echt wie allein. Und das ist aber schwierig. Also, da kann man vorstellen, du kannst weder schlafen noch irgendein normal leben. Und das war bei uns immer so gewesen, oder? Ich meine, wir hatten einen Prozess gehabt bei vielen Sachen. Und dann sind alle hinten dran gestanden und ist das viel einfacher. Wenn es dann gescheitert wäre, dann wären wir alle gescheitert. Aber dann hat alle mitgedacht. Das war nicht eine Einzelmaske gewesen, die irgendeine Einzelentscheidung getroffen hat. Und das ist immer ganz wichtig fürs Kopf. Es wie, oder? Ich bin einfach am Extrem, der ein bisschen lauert gegen aussen und so. Und das wird sich auch irgendwann ändern. Und das ist auch gut so.
Und was hat aber, wenn wir jetzt noch schnell auf die letzten paar Wochen und Monate zurückblicken, was hat das genau bei euch verändert oder ausgelöst, die ganze Corona-Phase? Und vielleicht auch für die Hörer, was ist jetzt für die nähere Zukunft so ein bisschen geplant? Gibt es etwas, wo du schon in dieser unsicheren Zeit sagen könnt, das ist fix, solange es jetzt so bleibt, wie es ist? Oder planen wir wirklich von Tag zu Tag?
Ja, also wir haben eine ganz neue Situation. Also wir haben, also etwas, was wirklich krass, was wir so gemerkt haben, ist, also bis am 28. Februar dieses Jahr, wo der Bundesrat Alain Berset die Ansage gemacht hat, ist also alles und die ganze Welt mega schnell unterwegs gewesen. Das muss man mal sagen, jetzt rückblickend. Also manchmal denke ich aber, wie haben wir das eigentlich alles auf den Schnitt gebracht bis dann und so, wenn ich die Situation jetzt anschaue. Und dann hat es einfach wie Bang gemacht bei uns, wirklich. Also bei uns ist das alles schon sehr früh gekommen, also mit dem 29, am 28. die Ansage und am 29. hatten wir einen Anlass gehabt, der eben schon gerade nicht hat stattfinden können, wegen den Auflagen, die es gegeben hat, dann, oder Schutzmassnahmen. Und wir sind, glaube ich, dort 10 Wochen im Vorsprung gewesen, zu allen anderen, weil der Kanton Solothurn sehr restriktiv ist gewesen, was im Nachhinein natürlich eben genau richtig ist. Man hat das dann nicht so gut gefunden, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir das auch natürlich irgendwie geprägt, um was es geht. Aber wir haben auch schon ganz viel, weißt du, an diesem Wochenende vom 29. und dem 1. 29. Februar, 1. März, verschiedene Szenarien gebaut. Oder wie uns ausdenkt. Also, es ist immer auch ein Worst-Case-Szenario, wie viele Szenarien wir uns ausdenken. Und das ist tatsächlich ein Worst-Case-Szenario eingetreten. Und wir haben all diese Szenarien eigentlich geschafft in diesen 2 Wochen und haben im Prinzip, oder der grosse Lockdown ist gekommen, haben wir können umsetzen. Also haben wir wirklich 2 Wochen Vorsprung gehabt. Wir haben, also, Vollgas eigentlich genau in die andere Richtung geschafft, wie wir das sonst machen. Wie weit runterkommen wir mit den Kosten, geht, dass das Haus noch, also belebt ist vielleicht ein falsches Wort, aber du kannst eigentlich nicht heute ein halbes Jahr einfach stehen, oder? Gut, wir haben dann auch nicht gewusst, dass es einfach ein halbes Jahr geht, aber wir haben gewusst, wir müssen die Kosten quasi so abdampfen, dass das Haus im Windschlaf ist, also die wichtigsten Sachen einfach im Betrieb können bleiben. Und das ist so, das haben wir eigentlich Vollgas gemacht. Nachher ist so, planen kannst du das nie. Also, man hat jetzt immer aufs Ansagen vom Bundesrat erwarten. Und die analysieren, überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir haben in dieser ganzen Phase natürlich das ganze Programm noch umgejongliert, oder? Also, einen Anlass haben wir 3-mal verschoben. Eins irgendwie vom März in Mai und vom Mai in September und vom September ins 2021. Das war mal eine Sache, die sehr viel zu tun hatte. Nach Kurzarbeit, die alle Instrumente checken. Wir haben ja, wenn sie viele Instrumente geben, wenn sie überlegen, wie überstimmt das, wie können wir das stemmen, mit dem ganzen Supercontrolling, das wir haben. Und wir haben nachher aber auch festgestellt, dass unsere Struktur von diesem Haus eigentlich auch in einer Krise funktioniert. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie. Das können wir natürlich nicht 3 Jahre so stemmen oder 2 Jahre, aber eine gewisse Zeit verhebt die Konstruktion sehr viele variable Kosten haben, die echt nicht entstehen, nichts machen. Und das ist natürlich auch eine gute Erkenntnis, mal so zu arbeiten. Mhm. Also mal ganz andere, die andere Richtung. Sonst hat man immer so, man schaut, dass man irgendwie beim Nulli bleibt, mindestens, wenn es ein bisschen drüber ist, ist auch cool. Und das gibt wieder Möglichkeiten, zum Investitionen zu machen. Wichtige Investitionen für das Haus, dass es eben weiter dynamisch bleibt. Und jetzt haben wir echt mal die Aufgabe gehabt, voll runterzufahren, oder? Winterschlaf, das trifft es wirklich ganz fest. Und jetzt sind wir so ein bisschen nach dem Lockdown. Lockdown ist eigentlich so eher, ja, sag jetzt, dass man es nicht falsch versteht, eine einfachere Geschichte gewesen. Es ist das Verbot gewesen, es hat das Verbot gewesen. Und jetzt kommen die Lockerungen. Und das ist nicht ganz einfach. Man soll immer alles sehr gut analysieren, was rauskommt, an Schutzkonzept. Und das macht das Ganze doch ein bisschen schwierig. Auch, weil wir keine Perspektive haben, irgendwo, oder? Also, wir haben zwar eine, haben aber auch keine. Und nachher, jetzt gerade aktuell, sagen wir, 1000 Leute ist heute möglich. Und alle finden, 1000 Leute ist heute möglich. Und nachher legen wir mal die Schutzkonzepte an für 1000 Leute, die mit möglich sind. Und dann sagen wir, ja, okay, wie machen wir das eigentlich in unserem Haus, oder? So mit der, so die erste Überlegung ist gesehen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist also ein bisschen sehr schwierig. Und es ist auch nicht mehr wirtschaftlich. Wir sind zwar nicht nur wirtschaftlich unterwegs, logischerweise, aber ohne wirtschaftliche Überlegungen, wird auch das Haus nicht noch 20 Jahre betrieben werden. Das ist halt einfach so. Genau. Und jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, oder wenn man den Verlockerungen redet, sei es dann mit 300 Leuten oder 1000, dann ist schon die öffentliche Wahrnehmung, jetzt könnt ihr ja. Mhm. Und das war jetzt auch eine Art, die wir leisten mussten, um zu sagen, ja, natürlich könnten, aber schwierig. Mhm. Oder? Zudem haben wir bei uns so quasi verordnete Sommerpause aus der Betriebsbewilligung raus, im Juli und August. Und die behalten wir jetzt sicher mal bei. Das könnte sein, dass wir vielleicht im August entweder öffnen, je nachdem, was sich entwickelt. Das wird sich jetzt echt alles geben. Aber es ist tatsächlich so, das hängt ganz fest von ab, wie sich was entwickelt. Mhm. Oder man hat von einer zweiten Welle oder lokalen Ausbrüchen und so. Und das müssen wir eigentlich alles beachten. Es ist so ein anderes Arbeiten. Also wir arbeiten in Kurzarbeit, einige gar nicht in Kurzarbeit. Und wir arbeiten sehr viel und eigentlich passiert eigentlich nichts. Das ist ein bisschen Frust, ehrlich gesagt. Also es ist, wenn wir einmal so Vollgas geben, passiert mindestens auf der Bühne etwas, aber das ist jetzt auch nicht. Aber auch das müssen wir halt aus Herausforderung anschauen, denke ich. Jetzt wird, ja, übrigens, all das muss ich auch sagen, wenn so etwas erleben wir auch nie mehr. Das ist im Fall nicht nur der Gras, und das ist wahnsinnig spannend, was da passiert. Weil wir reden ja auch schon darüber, über eine neue Normalität, was das auch immer heisst. In der Musik redet man über neue Formate. In der Musik redet man darüber, dass vielleicht so grosse Anlässe gar nicht mehr so stattfinden können in nächster Zeit. Also da reden wir nicht nur ein paar Monate. Viele kleine Sachen haben ganz grossen Auftrieb im Moment. Also Kleinstveranstaltungen, das hat auch eine neue Qualität. Also all diese Geschichten werden uns ganz fest begleiten in den nächsten Monaten. Und das, denke ich mir, ist sehr spannend.
Sehr gut. Ich habe noch ein kleines Zitat von dir, das dich vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, aber du hast mal einmal im Rahmen von der 10-Jahr-Jubiläum von der Neubaueröffnung, also vor 5 Jahren hast du mal gesagt, ich finde es ein sehr schöner Satz, oder so bist du zumindest zitiert worden. Wir sind in einem linearen Prozess von einer ungebrochenen Vorwärtsstrategie. Finde ich sehr schön formuliert. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenkst, oder, ja, probieren wir halt gleich mal das Corona ein bisschen auszuklammern. Wo geht euer Plan her beim Kofmel? Was für eine Strategie oder was für eine Vision hast du für die nächsten 5 Jahre?
Ja, also, dort kannst du eben gerade Corona fast nicht ausblenden. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also, der Plan ist natürlich der Plan, dass die Dynamik weiter ist, logisch. Was wir echt so merken, ist, das Kundenbedürfnis ist so grösser geworden oder anders geworden oder erweitert worden. Also wir wollen gerne, wenn du herkommst, auch etwas essen, zum Beispiel, wenn so ein bisschen verköstigt werden. Das ist zum Beispiel das Thema, und sagen, dort müssen wir vielleicht ein bisschen Überlegungen machen, wie wir das entwickeln könnten. Das Haus hat noch Potenzial zum solche, eben, da reden wir vielleicht von einer erweiterten Gastronomie. Das ist etwas, wo wir dran sind. Das planen wir trotz allem, trotz Corona. Vielleicht hapert es eben gerade an der Finanzierung, logischerweise. Eben darum, dort kommt Corona wieder ins Spiel. Vielleicht kann man es auch etablieren über die nächsten paar Jahre. Und das ist sicher ein Entwicklungspotenzial, wo wir verfolgen müssen, ist so ein bisschen, also ein Nebenschauplatz ist es eben nicht, weil das ist ja für Besucherinnen und Besucher. Und ganz sicher, und das Schwierigste am Ganzen ist, den Status quo zu halten. Also, es gibt so den Spruch, um gut zu bleiben, muss man einfach besser werden, oder also so irgendetwas in dem Sinne. Das ist tatsächlich so, den Status quo zu halten, das ist natürlich einiges aufwendiger, als eine Pionierphase durchzuretten. Und das ist, bei uns jetzt eigentlich auch so, es wird immer wie aufwendig, so Anlässe zu machen. Also jetzt, mit Corona ist eben gerade wieder so etwas, es wird einfach Einschränkungen gegeben. Das ist eben wie, du hast es vorher erwähnt, wenn man Schließzeit 2 hat, anstatt 4 in der Nacht, das ist viel Graus, ist mir schon klar. Aber wir sind hier im Nachtleben, nicht im Tagesleben, oder? Das ist einfach so. Und darum heissen wir ja, wir sind im Nachtleben tätig, so. Ja, das gibt wieder Einschränkungen, mit denen muss man irgendwie zu rankommen. Das ist halt einfach schon so etwas, was nicht ganz einfach ist. Und eben, Status quo halten, natürlich irgendeine Entwicklung machen, die lineare oder, und die ungebrochene, die ist einfach mega wichtig. Das ist einfach das Haus mega wichtig. Es muss sich einfach irgendwie, das muss leben. Sonst ist es kaputt. Und das ist so ein bisschen unsere Strategie im Ganzen. Die kannst nicht in Stein meißeln, das steht und fährt mit den Leuten, die hinten dran stehen. Und ich habe dort ein gutes Gefühl. Wir haben auch dort, das ist ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Also jetzt mal auf, nicht ökologisch, aber ökologisch natürlich auch. Aber die jungen Leute nachziehen, die dann so für leitende Funktionen übernehmen, oder Verantwortung übernehmen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Haben wir jetzt eigentlich hervorragend geschafft, immer. Und wir müssen echt dort dranbleiben. Und dann hat es eigentlich, glaube ich, die Dynamik, die es braucht, das Haus. Und das ist die Strategie, glaube ich, die Dynamik, wo wir es bleiben. Und so.
Wir sind wirklich fast am Ende, ja noch vier kurze Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, die ich froh wäre, wenn die so kurz und schnell wie möglich kannst beantworten. Ja. Was für einen Ort in Solothurn nützt du zum Energiesammeln oder zum Abschalten?
Daheim.
Was hast du zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, wo du anderen kannst weiterempfehlen?
Oh, jetzt lange nicht mehr gelesen. Du. Ich bin nicht so der Buchleser eben. Ja, also, ich habe eine Hopfenpflanze daheim. Und zwar nicht wegen, weil ich Bier machen will. Und ich finde es super, so eine Hopfen.
Okay.
So eine Hopfenpflanze zu pflanzen und schauen, wie sie wächst.
Okay. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Beeindruckt hat mehr, haben mehr die Leute, die in dieser Krise so weitreichende Entscheidungen haben, so Fälle, die jetzt auch fest kritisiert werden. Also, das ist krass. Das wird ich ja nicht im Entferntesten machen, so etwas. Und das ist also wahnsinnig. Und die müssen dann auch auf das Grad stehen. Also, das ist wirklich der Wahnsinn.
Normalerweise am Schluss frage ich, was für Tipps hast du für Selbstständige oder für zukünftige Selbstständige? Ich würde das aber gerne ein bisschen umformulieren und sagen, was können KMUs oder Selbstständige vom Kaufmau und somit auch von den Jungen lernen?
Dass man, wenn man etwas macht, unbedingt muss Fan sein davon. Und dann kommt es ziemlich sicher sehr gut.
Super, merci vielmals. Pippo hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ihr wirklich aus dieser Krise und wenn möglich sogar gestärkt aus dieser Krise rauskommt. Und wünsche dir und deinem Team alles Gute. Merci.
Merci auch vielmals.
Was mich immer wieder begeistert an Pippo und auch am Kaufmau ist, dass sie Junge schnell in die Verantwortung nehmen, sie fördern und fordern und sie an dem natürlich auch wachsen. Durch ihr Engagement am Kaufmau haben schon viele Jugendliche auch ihren beruflich eigenen Weg maßgeblich beeinflusst oder sogar ihr Talent entdeckt. Und genau das sollte ja Talentförderung auch in einem KMU sein. Man muss den Leuten vertrauen, damit sie Verantwortung wahrnehmen können und an ihren Erfahrungen, die Fehler und Erfolg beinhalten, können wachsen. Nur so können sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterentwickeln. Ich würde mich mega über das Feedback in den Kommentaren oder per Mail an 11fragenan@gmail.com freuen. Egal ob positiv oder negativ, Hauptsache konstruktiv. Und wenn auch du jemanden kennst, der mal zu Gast in diesem Podcast sein soll, melde dich doch über Facebook, Instagram oder eben per Mail. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Bis dann, bleib gesund und gefräsig.